Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks. Heute freue ich mich ganz besonders, einen der authentischsten und ehrlichsten Persönlichkeiten der deutschen Gastro-Szene bei uns begrüßen zu dürfen. Bei uns in Österreich würde man sagen, ein grauer Michel. Lieber Luki Maurer, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Habe die Ehre, servus.
Habe die Ehre. Nachdem ich ja aus erster Hand weiß, dass du nicht der digitalste Mensch bist und wenn man bei dir am Steuer steht am Handy E statt 4G. Darum weiß ich, dass du nicht zu Hause im Steu bist. Wo bist du hingeflüchtet?
Witzigerweise weiß ich nicht einmal, was 4G bedeutet. Schau her, ich kenne mich wirklich nicht aus. Also ich gehört habe, wir machen diesen Podcast, aber denkt, okay, jetzt muss ich nach Graz fliegen. Ist jetzt auch nicht gerade nachhaltig. Jetzt sind wir schon beim Thema. Und dann einer von meinen ganz, ganz, ganz guten Freunden, der bei uns im Steu ja die ganze kreative Geschichte macht, also die ganzen Produktionen macht, Fotos macht, Filme macht, also alles, auch die ganzen Videos, die man so kennt. Der Tom Pfeiffer, der hat ein Tonstudio und da sitze ich jetzt und das ist schon mal total entspannt, dass ich mich da selber nicht kümmern habe müssen darum, dass es hier hat, weil ich hätte es wahrscheinlich nicht hingekriegt.
Ja, da sind wir beide nicht unähnlich. Die technische Welt schreitet voran, aber wir versuchen Schritt zu halten.
Ja, wir versuchen es, jetzt hast du es auf den Punkt gebracht. Genau.
Du bist ja, wenn wir es eh gerade angesprochen haben, kann man sagen, ein analoger Mensch. Wärst du dich bewusst dagegen oder interessiert es dich einfach nicht?
Im Gegenteil, ich wäre mich da nicht dagegen. Das ist ja alles super, bloß es frisst zu viel Zeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich habe ja nicht einmal einen Instagram-Account, beziehungsweise wir haben einen für einen Betrieb, den machen meine Mädels im Büro. Aber mir ist einfach die Zeit zu schade, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und tatsächlich habe ich jetzt in Corona Zeiten, wo ich wieder Zeit gehabt habe, aufzurahmen und aus der Vordermann zu bringen und habe meinen Plattenspieler wieder hergekriegt. Und ich freue mich einfach so über dieses Ritual, du suchst eine Schallplatten, dann machst du es sauber, dann spielst du es und dann sitzt du hier und konzentrierst dich auf das Ganze. Und ich kann halt diesem ganzen Spotify und diesem ganzen modernen Medien so wenig abgewinnen, weil es so unanalog ist, sage ich jetzt einfach mal, weil es so digital ist und so unanfassbar. Ich fasse lieber was an, ich lang lieber was an, weißt? Ich habe lieber was Physisches in der Hand. Und mich hat es aber auch noch nie interessiert. Also ich muss dazu sagen, als wir Kinder waren, hat mein Bruder als erster vom ganzen Dorf ein Nintendo gekriegt. Und alle Kinder sind zu uns zum Nintendo-Spielen gekommen. Und ich habe mal gedacht, wieso spielt jetzt keiner mit mir draußen Fußball? Wieso hocken die alle drin und spielen Nintendo? Also das ist von Haus aus, das hat mich noch nie richtig interessiert. Und ja, aber da ist wahrscheinlich jeder anders.
Absolut. Ist ja irgendwie schön, ein bisschen entschleunigt dahin zu leben. Bei dir am Hof ist Entschleunigung, glaube ich, ein großes Thema. Du hast in deinem letzten Online-Auftritt war eins der großen Themen Nachhaltigkeit.
Ja.
Wie ich dich kenne, weiß ich, dass es ein Thema ist, das dir ganz besonders am Herzen liegt. Für mich ist das manchmal, gibt es ja so eine Gastro polarisierende Begriffe, sage ich mal, wie Regionalität, Convenience, die sehr gern passend für die Person ausgelegt sind. Was bedeutet für dich das Thema Nachhaltigkeit?
Also ich mittlerweile benutze das Wort schon gar nicht mehr, weil Nachhaltigkeit, das ist so ein richtig Scheißwort.
Das ist ein Schimpfwort, oder?
Ja, das benutzt, ich sag dir das jetzt ganz ehrlich, das benutzt jeder inflationär. Jeder benutzt inflationär dieses Wort Nachhaltigkeit. Das andere Wort, was mir da dazu einfällt, ist Rock'n'Roll. Weißt? Jeder, ohne Schmarrn, jeder Hosenbiesler benutzt dieses Wort Rock'n'Roll, obwohl er sich gar nicht bewusst ist, was das bedeutet, weißt? Rock'n'Roll ist ein Lifestyle, das ist voll drauf, das ist kein Risiko, keine Kompromisse, das ist Rock'n'Roll. Laut und fett und Vollgas. Und wenn ich einen sehe, für Menschen, dass dieses Wort benutzen, dann denke ich mir, ja, was soll denn der Krampf? Und genauso ist es für mich immer, wenn alle das Wort nachhaltig benutzen. Was ist nachhaltig? weil ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben keine Plastiktüten benutzt habe. Bin ich dann nachhaltig oder weil ich jetzt meinen Smoothie aus dem Glas trinke oder weil ich auf meinen Coffee to go verzichte und auf Einweggeschirr verzichte, was? Also das ist schon ein Riesenthema und das wird in einer Stunde nicht zu beschreiben sein. Wenn wir dieses Wort, das wir nicht mehr benutzen, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, dann sagen wir einfach so, wir denken über das nach, was wir eigentlich tun. Das ist nachhaltig. Also das ist unsere Definition von Nachhaltigkeit. Was machen wir da einfach in unserer Gastronomie, in unserer Küche, in unserer Art zu kochen und in unserer Art Gäste zu bewirten? Was machen wir einfach? Was macht Sinn und was macht halt einfach keinen Sinn?
Ja. Was sind konkrete Beispiele, wo man sagt, das macht Sinn und das macht keinen Sinn?
Ach, weißt du, ich will jetzt da nicht der Messias sein oder der Schimpfer oder wie auch immer. Aber das sind so einfache Dinge wie zum Beispiel, jeder redet von Nachhaltigkeit, ja, und jeder verzichtet so schön auf diese Plastiktüten, geht aber dann trotzdem zum Italiener und stellt sich trotzdem sein Pellegrino-Wasser von Nestle, verstehst du, von Nestle aus Italien, wo ich sage, hey, warum muss man Wasser, und wir reden jetzt von Wasser, ne? Warum muss man Wasser aus Italien einmal über die Alpen kutschieren, dass in Straubing beim Italiener Pellegrino-Wasser gibt, weil er an dieses Urlaubsgefühl vom letzten Italienurlaub erinnert? Oder ne? Das sind so Dinge. Diese Dinge verstehe ich nicht. Weißt? Ich bin oft damit konfrontiert, was die Leute zu mir sagen, hey, du bist doch Biobauer. Und in zwei Drittel deiner Fleischrezepte arbeitest du mit Sous-Vide-Technik. Muss man Fleisch in einen Plastikbeutel einschweißen. Weißt?
Ja.
Nur weil man Fleisch in einen Vakuumbeutel einschweißt, in einen Plastikbeutel, hat man ja noch lange nicht die Weltmeere vergiftet. Weißt du, was ich meine? Oder ist verantwortlich für den Plastikmüll, wo die Schildkröten dran sterben. Das ist alles eine Riesenproblematik, aber man muss das Ganze jetzt nicht so plakativ einfach mal bei Facebook gefällt mir drücken, wenn wieder einer ein Foto reinmacht von dem ganzen Müll, der rumschwimmt, sondern einfach mal nachdenken, wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten, dass das anders wird? Oder was ist wirklich sinnvoll oder was ist wirklich nicht sinnvoll? Und in der Art zu kochen, wir haben Gäste, die sagen, wieso verarbeitet ihr Hummer? Oder wir haben Gäste, die sagen, wieso verarbeitet ihr Lachs? Ne? Und mittlerweile ist in der Gastronomie, wir merken das gerade, wir haben jetzt die neue Halbpensionkarten für unser Hotel geschrieben, mittlerweile ist es in der Gastronomie ein Riesenthema, was für Lebensmittel das du überhaupt verwendest. Ja. Ja. Ne? Gerade jetzt, und da spielt mir als Biolandwirt oder als einer, der wirklich Wert drauf legt auf, ich sage jetzt nicht Nachhaltigkeit, sondern auf gute Lebensmittel, da spielt uns das jetzt natürlich in die Karten, was jetzt passiert ist bei Tönnies und dass das einfach in die Medien ist. Obwohl ich gleichzeitig null verstehe oder überhaupt nicht verstehe, warum jetzt alle aufschreien. Ne? Hat man das vorher nicht gewusst, dass sowas wie bei Tönnies, dass da irgendwelche Bulgaren oder Rumänen auf jeden Fall aus Osteuropa irgendwelche Leute zu beschissensten Verhältnissen und beschissener Kohle in einer Fabrik, in einem Konzern arbeiten, wo industriell Lebensmittel hergestellt werden oder wo industriell Essen hergestellt wird, das hat man ja vorher gewusst. Also das ist zum Beispiel was ich auch nicht verstehe, warum jeder jetzt so laut bellt und jeder so laut schreit und sagt, oh mein Gott, ne, jetzt ist ich keine Würstel mehr vom Lidl oder vom Aldi oder vom, ne, weil die kommen ja von Tönnies. Wenn ich das vorher nicht gewusst habe, dann muss ich sagen, sind die Verbraucher ganz schön selten blöd, weil wo soll es denn herkommen? Wenn ein Suppenhuhn vom Wiesenhof 3,50 Euro gekostet, ein Händel, dann müssen die doch wissen, dass das nicht aus dem Salzkammergut oder aus dem Bayerischen Wald kommt und dass das der Bauer mit Biogerste totgestreichelt hat. Ne? Und da, weißt du schon, also das ist doch alles nichts Neues, das wissen wir doch alle. Und das ist was, weil du mich drauf ansprichst, ich hab's gleich, das ist was wir propagieren in unserem Restaurant, dass wir sagen, hey, pass auf, wir machen all das. Wir versuchen in unserem Restaurant, in unserem Stall, und wir sind nicht unerfolgreich mit diesem Konzept, all das zu machen, was alle aufregt. Und all das umzusetzen, was gerade bei so Symposien wie auf die Chefdes in Graz, auf die Chefdes in Berlin, was immer Themen sind. Was ist das größte Thema? Fachkräftemangel, ja, Mindestlohn, keine gescheite Bezahlung für die Mitarbeiter, zu wenig Urlaub. Ne? Was ist denn jeder zweite Dings ist Work-Life-Balance? Ja, und wir versuchen einfach all das, was man auf die Chefdes, auf diesen Symposien hört, umzusetzen. Kein Wasser mehr über die Alpen zu fahren, ne? Gut zum Kochen, gute, hochwertige Lebensmittel von guten Produzenten, nachhaltigen Produzenten, jetzt benutze ich doch dieses Wort, ja, zu verarbeiten. dann soll ich meine Mitarbeiter noch richtig bezahlen, ja. Weißt schon, und soll die feiern als Helden der Branche, um es mit euren Worten zu sagen, die Helden der Gastronomie, ja. So. Und dann muss ich diese ganzen Faktoren multiplizieren und was kommt dabei raus? Dass ich einen extrem hohen Preis habe. Dass ich bei unserem Menü habe, Minimum für 175 Euro und maximal für, ich sage jetzt mal, 215 Euro. Mhm. Und die Gäste, die kommen, die sind sich dessen bewusst. Weil die wissen, okay, 1 + 1 = 2. Ja, wenn der gescheite Ware kauft und wenn der seine Leute gescheit zahlt. Und da gibt es ja immer noch den Staat, der will ja ein bisschen mit verdienen, sage ich jetzt mal. Ein bisschen ist natürlich total untertrieben. Der kriegt noch seine, das soll ja auch noch alles korrekt laufen. Und ich selber soll auch noch was haben davon. Dann bin ich einfach bei einem Preis, der mir deutlich macht, dass das anders gar nicht geht. Wenn ich ein Hirn habe, wenn ich ein Hirn habe und wenn ich mitdenke. Wenn man natürlich ein Bratwürstelsemmel für 1,50 € irgendwo kauft, dann kann ich davon ausgehen, dass das einfach nicht so ist, wie es sein sollte. Dass entweder einer nichts dran verdient oder einer Schundluder getrieben hat mit der Produktion dieser Lebensmittel oder dass einfach irgendwas in dieser Kette nicht funktioniert.
Ja, es ist wirklich eine Katastrophe. Ich kann mich erinnern, ich habe vor ein, zwei Jahren habe ich eine Geschichte gemacht und da habe ich mit irgendeinem deutschen Universitätsprofessor, der sich mit der Materie ganz gut auskennt, geredet und der hat mir von einer Studie erzählt, die haben sich vor Supermärkte gestellt und haben die Leute, bevor sie reingegangen sind, gefragt, ob sie darauf schauen, dass Biozertifikate auf den Lebensmitteln oben sind und weit über 80% haben gesagt, ja, es ist ihnen wichtig und sie kaufen nur nachhaltige und biologisch zertifizierte Lebensmittel. Und dann hat er gewartet, bis genau die Menschen wieder rauskommen. Und dann hat er in das Einkaufswagen reingeschaut. Und 3% von den Leuten, die gesagt haben, sie kaufen Bio ein, haben dann tatsächlich Bio einkauft. Alle anderen haben das Händel für 2 € gekauft und haben dann gesagt, naja, ist ja so teuer sonst.
Ja, es ist natürlich verständlich. Also ich habe ja ganz oft die Diskussion, kannst du dir vorstellen, ne? Wo Leute zu mir kommen und sagen, ich sage jetzt ein richtig schönes Beispiel. Wir haben natürlich mit Corona, mit dem Shutdown hat es uns ziemlich erwischt, ohne dass ich jetzt auch nur annähernd drüber motzen mag, weil ich habe da meine Vorteile und meine Lehren draus gezogen. Aber dadurch, dass wir natürlich nicht nur ein Restaurant haben, machen wir eigentlich 70% von unserem kompletten Umsatz mit Events. Mit Eventgastronomie, mit Festivals, mit Veranstaltungen. Und das ist ja immer noch komplett am Boden. So, ich habe natürlich meine anderen Standbeine. Ich mache ein bisschen Bücher, ich mache ein bisschen Fernsehen, ich habe natürlich meinen Bauernhof, ich habe meine Energiefirma, wo wir Ökostrom produzieren. Also das geht bei uns schon. Wir kommen immer nur irgendwie über die Runden und das läuft. Aber ich habe dann in dieser Corona-Krise gesagt, jetzt pass auf, wir eröffnen jetzt ein Geschäft, einen Laden, einen Shop. Ne? So, das war so, ohne dass ich jetzt zu weit aushole, das war so meine erste Antwort, was können wir machen? Ich habe einfach irgendwas braucht, um unsere geringfügig angestellten Mitarbeiter weiter beschäftigen können. Und weil ich halt keinen ausstellen wollte und wir haben keinen einzigen ausgestellt in dieser Zeit und haben dann einen Shop gegründet. Ich habe gesagt, pass auf, wir machen jetzt Steu to go letztendlich, ja. Aber nicht to go in Form von Einweggeschirr und wir kochen und du kannst dir das abholen, sondern in Form von du kommst, holst dir die Lebensmittel, die du brauchst, Soßen, Gewürze, das passende Fleisch, den passenden Wein, ja, und kannst du das daheim zubereiten. Im besten Fall nimmst du noch ein Buch mit oder eben eine Anleitung und machst es daheim. Also die Menschen haben Zeit, füreinander, die haben Zeit daheim, die Zeit zu verbringen und die haben auch die Zeit, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und haben so diesen Shop eröffnet. Und damit ich jetzt den Faden nicht verliere, so, der läuft wie die Sau, ne? Also ist immer nur freitags geöffnet, von 12 Uhr bis um 6 Uhr und er läuft wie die Sau. Und viele Leute kommen halt und sagen, hey, das ist aber teuer. Ne? Also das, was wir da verkaufen, sage ich, ja, das ist richtig, das ist sehr, sehr teuer, aber es ist ja nicht für jeden Tag. Und im Endeffekt ist eine ganz einfache Rechnung. Du kannst jetzt jeden Tag ein billiges Schweineschnitzel, wo es Kilo 5 Euro kostet, essen. Oder du isst halt nur einmal in der Woche ein Gescheitschweineschnitzel, wo es Kilo 35 Euro kostet. Ja?
Ja.
Übertrieben gesagt. Von einem nachhaltig produzierten Landwirt, ich rede jetzt nicht von Bio oder konventionell. Es gibt, ne, das, ich bin keiner, der jetzt sagt, die konventionellen Landwirte sind alle schlecht. Das werde ich niemals sagen. Ich kenne so viele konventionelle Landwirte, die sagen, wir machen das so gut, wie es geht und schauen auch aufs Tierwohl mehr wie manche Biobetriebe, bloß wir haben einfach keinen Bock, dass wir uns diesen Regularien unterwerfen. Ja? Und dass wir uns kontrollieren lassen. Das sind, ne, also es hat nicht unbedingt automatisch, dass der konventionelle Landwirt schlechter ist. Aber wir merken halt einfach, dass alle gewohnt sind, jeden Tag alles zu haben. Und mal ganz, ganz im Ernst, ich kann jetzt jeden Tag eine Flasche Wein für 5 Euro trinken oder ich trinke einmal in der Woche eine für 35. Und genauso ist es mit dem Fleisch. Und ich glaube, der erste Ansatz für Nachhaltigkeit, um mal was Produktives jetzt zu sagen, der erste Ansatz von Nachhaltigkeit ist, dass man sich eigentlich immer wieder Gedanken macht, wie sein eigenes Konsumverhalten ist und ob nicht der erste Schritt dazu ein gewisser Verzicht ist. Und mal ganz im Ernst, ne, wenn man jetzt einfach mal so 50, 60 Jahre zurückschaut, da war halt einfach, und wenn wir von Work-Life-Balance reden und wenn wir von Gesundheit auch reden, also ich glaube, dass vor 60 Jahren diese ganzen Krankheiten auch gar nicht so verbreitet waren, diese ganzen Unverträglichkeiten, diese ganzen Allergien. Ne? Da hat's halt, da hat man viel mehr Bewegung im Vergleich zur Ernährung, viel, viel mehr Bewegung. Also ich kann es jetzt nur sagen, wie es bei uns am Land war. Und dann hast du nicht jeden Tag Fleisch und nicht jeden Tag Fett und nicht jeden Tag das volle Programm, sondern dann hast du halt einmal bloß ein Gemüse gegessen. Oder ich weiß es noch als Kind. Bei uns hat einmal als Mittagessen war Apfelstrudel und am nächsten Tag hat es halt einen halber Deutsch gegeben, also ein Heidelbeer-Deutschi. Weißt du? Ja. Ne? Und dann hat es halt einmal am Freitag hat's dann Fischstäbchen gegeben mit Gemüse und am Sonntag am Braten. Also ich komme aus dem Wirtshaus. Ne? Aber wir haben auch nicht jeden Tag, obwohl wir im Wirtshaus groß geworden sind, wir haben auch nicht jeden Tag unser Kalbschnitzel gekriegt. Und ich glaube, dass es einfach eine Umgewichtung ist. Und der größte Witz an der Geschichte ist ja, das haben wir jetzt auch wieder durch Tönnies gesehen, wo jeder mal diese Werbeblätter anschaut, diese Angebote anschaut, wo dann drin steht, Hackfleisch gemischt Kilogramm 5,60 Euro. Und dann Hackfleisch vegan aus Sojaprotein, Kilo 12,50 Euro. Ne?
Da, unglaublich.
Ich lache mich tot. Ne? Also das ist, oder die Firmen, die früher die Wurst produziert haben, also die großen Firmen, die federführend sind, die großen Konzerne, ja, dies waren die ersten, die vegane Wurstalternativen und Hackfleischbällchen vegetarisch angeboten haben und da dafür mehr verlangen wir für ihre Wurstartikel oder für ihre Fleischartikel. Und der Verbraucher ist so hohl, muss ich echt dazu sagen, und schaut einfach auch gar nicht, weißt du? Ja? Ja. Und das war für meiner Meinung nach einfach der erste Ansatz von Nachhaltigkeit, ja, dass ich mein Hirn einschalte. Ja, dass ich mal schaue, was kaufe ich da und ist das logisch? Kann das funktionieren? Kann ich heute ein Händel für 5 Euro kaufen, ein richtiges Händel, ein Grillhähnchen? Kann das was sein? Da muss ja jeder nochmal wissen, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht sein. Ja.
Ja, es ist spannend. Manche Unternehmen schaffen es mit gezieltem Marketing, vor allem im Lebensmittelbereich, so ein bisschen Lifestyle dazu zu verkaufen, oder? Gerade diese vegane und vegetarische Bewegung.
Ach, ja.
Brot und Teufel. Es ist doch krass, oder? Und.
Ja. Also, das ist so die Fangfrage, die ich immer kriege, ne? Was sagst du veganer und vegetarischer Ernährung, ne? Ja. Was, gut. Also definitiv, ne, kann ich jetzt nicht so antworten, wie das von mir natürlich erwartet wird, dass ich sage, alle Veganer und alle Vegetarier sind Idioten. Ne? Kann man nicht sagen. Du, meine Frau war 13 Jahre lang vegetarisch und ich habe dadurch, dass ich nicht Bock gehabt habe, privat zweimal zum Kochen, habe ich dann auch vegetarisch gegessen. Und meine Leibgerichte, wie Knödel oder wie Käsespätzle oder so, die sind auch alle vegetarisch. Ja? Und mit vegetarischer Ernährung habe ich überhaupt kein Problem. Das Gute an den Vegetariern ist, wie auch an den Veganern, die machen sich zumindest schon mal Gedanken über ihre Ernährung. Ja? Was die diesen Billig-Schrott kaufen und unterstützen oder auch diese Trash-Gastronomie unterstützen, die machen sich nicht viel Gedanken, sonst würden sie das nicht machen. Da ist der Vegetarier und der Veganer natürlich schon mal viel, viel weiter vorn. Und ich werde ganz oft, da ich mich sehr mit dem Thema Fleisch beschäftigt, werde ich oft gefragt, auf was kannst jetzt du eher verzichten? Ja, auf Fleisch und Fisch oder auf Molkereiprodukte oder Käse? Da muss ich echt sagen, also vegetarisch kann er mich schon ernähren eine Zeit lang. Ne? Und das macht mir auch nicht viel aus. Aber vegan, und ich muss ja sagen, ich habe Freunde, die sind vegan. Weil in der Musikerszene, sage ich jetzt mal, ist das ja schon lang kein Trend mehr, oder, sondern die tickern ja schon lang so, immer aus gesundheitlichen Gründen und aus und so weiter und so fort. Und letztens erst wieder hat mich ein sehr, sehr lieber Freund besucht, der hat mir dann ein veganes Tiramisu mitgebracht. Ja, geht schon, ne? Schmeckt halt nicht. Ne? Der Ansatz ist gut, aber es ist, ne? Es feiert halt einfach das, was Spaß macht. Es feiert halt einfach dieses Bett, dieses cremige, sage ich, ne? Obwohl ich mich niemals drüber lustig mache. Ich bin vielleicht auch ein bisschen zu altmodisch, dass ich mich drüber lustig mache. Klar kann der vegane Berliner Hipster, ne, der mit seinem Knädel auf dem Kopf und seinem Drei-Tage-Bad und seinem verarschenden T-Shirt und seiner Pudelmützen, klar kann der sagen, ich werde die Welt verbessern und esse nur noch Sojaprotein. Wo kommt der scheiß Soja her, weißt? Drum, das ist genauso, wie ich vorhin gesagt habe, was ist nachhaltig? Einfach einmal das Hirn einschalten und den Gedanken zu Ende denken. Weil wenn jetzt ein Hirse aus Äthiopien und Soja schon im großen Sinne aus Brasilien verarbeitet wird, ich weiß nicht, ob das letztendlich sich positiv auswirkt. Ich glaube, wenn du jetzt zu dem Thema Nachhaltigkeit fragst, ich glaube, wenn man so einfach denkt als ich, und ich bin wirklich kein schlauer Mensch, sondern ich habe mit Ach und Krach einen qualifizierten Hauptschulabschluss mit einem Dreier geschafft. Aber ich weiß, wenn ich jetzt die Landwirte aus meiner Umgebung unterstütze, sei es sowohl jetzt Getreideerzeugnisse, sei es mit Fleischprodukten aus der Tierhaltung, sei es mit Molkerei und Milchprodukten, wenn ich die unterstütze, wo die Handelsketten ganz klar sind, die vielleicht über einen eigenen Hofladen verkaufen und vertreiben oder regional vertreiben. Wenn ich die Wirtshäuser unterstütze, die unser regionales Bier, also Regionalität, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich das unterstütze, das ist der erste und nachhaltigste Schritt überhaupt, den jeder Trottel machen kann, weil nichts dabei ist. Ja, man muss einfach bloß die Augen aufmachen und sich mal Gedanken machen. Und das ist so der erste Schritt dazu. Und ich will ja auch nicht verteufeln, ich bin ja nicht der Super-Öko, der da mit seinem Jute-Rucksack in seinem bayerischen Wald sitzt und alles abwehrt, was neu ist, ja, und der Angst hat vor Handystrahlen. So ist es ja nicht, weißt? Ich bin ja auch weltgereist und weltoffen und ich reise gern und ich gehe gern zum Essen und ich sehe gern was Neues. Und das ist es ja überhaupt nicht. Aber ich glaube, gerade in der Ernährung, da kann man den ersten wichtigen Ansatz schon mal bringen.
Der österreichische Kabarettist, irgendwann in der Corona-Zeit habe ich das gelesen, sagt er, es ist eigentlich schon faszinierend. 4 Wochen lang zwingt man die Menschen dazu, dass sie nur wirklich das kaufen können, was sie wirklich brauchen, und in 4 Wochen bricht die ganze Weltwirtschaft zusammen.
Ja.
Der Schluss daraus, dass wir uns eigentlich zu 90% nur Scheiße kaufen, die wir nicht brauchen.
Ja, ja. Also wie gesagt, der Witz an dieser Geschichte ist ja so, ich habe ja natürlich mit sehr viel Gastronomen zu tun. Und die ewig alte Leier, und ich kann es nicht mehr hören, ist, und Shutdown und Corona, und hat es die fertig gemacht. Oder so, ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ne? Und das ist jetzt blöder. Und ich weiß, da würde ich vielleicht vielen Kollegen vor den Kopf stoßen. Mir hat dieser Lockdown wirklich insofern gut getan, dass ich mal diese Auszeit mir nehmen konnte, so wie ganz viele andere Kollegen auch, die wir uns sonst niemals nehmen hätten können, um Dinge neu zu überdenken. Und das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich stehe eigentlich auch immer unter Strom. Ich habe immer irgendein Projekt, immer machen wir irgendwas, ne? Entweder und immer Catering und immer, weißt schon, Veranstaltungen und immer auf den Punkt. Ja. So, und ich habe auch schon oft gehört von Freunden oder von Kollegen oder einfach von Leuten, die dann sagen, hey, du musst da mal ein bisschen runterkommen. Hey, du musst da mal ein bisschen runterkommen. Hey, du musst da mal 4 Wochen in den Urlaub fahren. Du musst da mal nach Thailand fliegen, verstehst du? Und lass dich am Arschlecker. Wie sollen wir den am Arschlecker lassen, wenn daheim der ganze Wahnsinn weitergeht? Verstehst?
Ja.
Es ist so, ich weiß noch, wir haben, glaube ich, 10 Jahre lang gekämpft, dass unser Betrieb erfolgreich wurde. Dann haben wir sau erfolgreich geworden. Sind wir immer noch. Freut uns auch, wird sau. Aber der Witz an der Geschichte ist, ich kann jetzt nicht sagen, so, und jetzt fliege ich in Urlaub und lass mich am Arsch lecken. Das geht nicht. Also ich kann es nicht. Weil der Moment, wo ich dann wieder daheim ankomme nach 4 Wochen und schalte meinen Rechner ein und sehe, was da alles passiert ist und was ich versäumt habe, der macht mich so fertig, dass ich gleich schon wieder Urlaub brauche, rein theoretisch. Ne? Weil ich hinten nachhänge. Und die meisten Gastronomen haben nicht eine eigene Abteilung für die alles beantwortet. Die meisten Unternehmen und in der Gastronomie, ich würde mal sagen 80%, sind Einzelkämpfer, personenabhängige Menschen, die alle die das mit Herzblut machen und die nicht sagen, okay, das macht meine PR-Abteilung oder das macht die Abteilung oder die Abteilung und die Abteilung. Und früher haben sie mir gesagt, hey, lass dir mal am Arsch lecken und mach einmal 2 Wochen nichts. Oder dieser Spruch, schalt dein Handy aus. Was, warum ich mein Handy nicht ausschalten kann? Weil ich zu viel Angst davor habe, was passiert, wenn ich es wieder einschalte. Ja. Ja? Ja. Und deshalb war dieser Lockdown insofern gut, weil nicht nur ich Pause machen musste, sondern weil alle drumherum auch Pause gemacht haben. Das war im Endeffekt, wie wenn du der DVD anschaust, wenn das noch einer kennt, in der modernen Zeit haben wir es wieder. Ne? Und du drückst einfach bloß auf Pause, sagst so, dann schaue ich heute Morgen weiter. Und alle anderen schauen auch nicht weiter, weil das Programm nicht weiterläuft, weißt. Und deshalb war Corona insofern zumindest für mein persönliches Gemüt gut. Ich habe wieder Zeit mit meinem Bruder, mit meiner Familie, die sind ja alles Gastronomen, die sind ja auch unter Strom. Mhm. Ich habe mit denen Zeit verbracht, ich habe mich neu sortiert und um auf deine Frage zu antworten und habe einmal geschaut, was braucht man jetzt eigentlich? Ja. Mhm. Und
ist schon spannend, oder?
Ich habe mir einen Spaß draus gemacht. Wir haben dann unser rotes Klopapier vom Stall haben wir verkauft, weil die Welt kein größeres Problem gehabt, weil die Welt kein größeres Problem gehabt hat, als wo kriegen wir Klopapier her? Und ich habe mich köstlich amüsiert. In Frankreich geht der Rotwein und die Kondome aus und bei uns ist Scheißpapier und Nudeln. Also Wahnsinn.
Großartig. Ja.
Wahnsinn. Dann habe ich gedacht, also das ist jetzt mein allerletztes Problem. Ne? Aber es war wieder echt faszinierend. Wir haben unsere ganzen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Wir waren dann im Endeffekt isoliert. Unsere Geringfügigen haben wir weiter beschäftigt, haben uns auf neue Projekte. Ich habe ein neues Buch geschrieben in der Zeit. Ich habe Zeit gehabt, mein fünftes Buch.
Und worum geht's?
Ja, vegane Ernährung. es geht schon.
Soviet Gemüse.
Ja, genau. Nein, es geht schon. Soviet ohne Plastik, ne? es geht um Fleisch, Grillen, Barbecue, B- und C-Katzen hast du erzählt. Also die übliche Thematik, sage ich mal ein bisschen tiefer ins Detail noch. Aus ethischen Gesichtspunkten, Tierwohl. Ich glaube, das ist auch gerade momentan ein Riesenthema, eben mit dem, was gerade in der Presse kursiert oder was gerade in den Medien kursiert, dass man sich auch um dieses Thema nochmal ein bisschen beschäftigt. Und habe dann aber gemerkt, wie wenig das wir eigentlich brauchen, gell? Und ganz im Ernst, ich habe das dann so die ersten 2-3 Corona-Wochen, wo du ja noch nicht, also wir waren nicht in Woche 1 schon existenziell bedroht. Ne? Muss ich auch dazu sagen, ne, da machen wir jetzt vielleicht auch keine Freunde. Ich habe das verfolgt natürlich auch über Facebook und so. Und bereits nach einer Woche haben die ersten Gastronomen, unsere Existenz ist bedroht, morgen sitzen wir auf der Straße. Da muss ich echt sagen, also wenn ich nach einer Woche schon existenziell am Arsch bin, dann war die Existenz aber nicht super sicher, sage ich jetzt einfach mal.
Ja. Ja,
und ich nehme das jetzt einfach mal heraus, dass ich das sage, weil wir arbeiten in der Veranstaltungsbranche, wir machen ganz viele Veranstaltungen, dementsprechend habe ich mit Leuten zu tun, ich kenne Firmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die seit 4 Monaten nichts tun können, nichts tun dürfen, weißt, ich sage jetzt einem PA-Verleiher, Festivals, das Summer Breeze Festival, wo wir das Artist Catering machen, weißt, wo 40.000 Leute sind, also die dürfen jammern, ja, die dürfen jammern, weil so ein Festival kannst du nicht einfach eine Woche später dann nachholen. Aber nicht, also ich habe mich halt gefragt, wieso jammert jemand, weil er jetzt eine Woche zu hat? Andere sperren 4 Wochen zu und fahren in Betriebsurlaub. Ja? Und tatsächlich, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich und schonungslos und ich habe mir dann gedacht, okay, Lockdown, naja, dann können die wenigstens unsere Mitarbeiter ihre Überstunden mal abbauen. Und, und wenn sie Überstunden abbaut haben, können sie erstmal in Urlaub fahren. Kennt ja auch keiner so. So. Und habe mich selber wirklich, also dadurch, dass eben auch um uns rum ruhig war, also dass sonst auch keiner im Stress war, außer vielleicht die Mitarbeiter vom Edeka, die was Klopapier vorräumen müssen und die Nudeln, aber dass sonst auch alle, sage ich jetzt einfach mal, auf Sparflamme waren. Ich meine, ihr habt ja auch weniger zum Tag gehabt also im Journalismus, sage ich jetzt mal. Und das habe ich schon sehr genossen am Anfang, das muss ich dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob wir sowas nochmal mitkriegen. Und deshalb, und ob so und sowas nochmal widerfahren wird, so ein kompletter Lockdown und alle Leute, die ich kenne, keiner hat sowas bisher mitgemacht, ne? Auch die Alten nicht. Und ich weiß nicht, ob sowas nochmal geben wird, aber man soll definitiv seine Lehren rausziehen. Und wir haben das auch definitiv gemacht.
Mhm. Bin ich absolut bei dir, war bei mir auch so ein schöner Prozess, immer zu merken, weil man denkt ja total oft, Dinge so wie sie sind, müssen so sein, weil sonst funktioniert gar nichts mehr und dann von heute auf morgen dreht sich alles um und es funktioniert aber trotzdem weiter.
Yep.
Also,
ja.
Aber ich finde es das spannend, dass du das diese sehr schnell aufkehrenden Existenzsorgen ansprichst, weil manchmal kommt man vor, auch wenn du jetzt irgendwo herumfährst und dann siehst du irgendwann Mercedes stehen, da steht dann auf der Seitentür oben schon ab 200 Euro im Monat für Leasing. Dann denke ich mir manchmal schon, das heißt, es gibt Leute, die kaufen sich den Fernseher auf Pump, das Auto, das Handy. Ist es überhaupt so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, dass man alles auf Pump sie kauft, ohne drüber nachzudenken, ob man sich das überhaupt leisten kann?
Ja, was du jetzt mit dem Auto sprichst, ne? Sag jetzt mal, stimmt natürlich, aber das sehe ich jetzt einmal gar nicht so tragisch. Ich finde, das Krasseste ist eigentlich ein Mobiltelefon, ein Smartphone, ein Handy.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also da geht es ja los.
Oder ein Fernseher.
Ja, aber bei jedem Handy geht es ja los. Also ich glaube, beim Auto ist es ja nur so, dass wahrscheinlich 50% der Autos, die rumfahren, oder 30% bezahlt sind. Dann, welche sind finanziert und welche sind geleast, ja. Aber ich glaube, dass von den Handys 99% finanziert und geleast sind. Ja. Und nicht jetzt von Geschäftsleuten, die das so wie du oder ich, weil wir das abschreiben können, weil das unser Arbeitswerkzeug ist, sondern einfach bloß, weil halt das ein Statussymbol ist. Und ich weiß jetzt, ist jetzt blöd, was ich sage, ich weiß jetzt nicht, ob ein 16-Jähriger das neueste iPhone, was gibt's denn, 10, 11? Ich weiß nicht, ob ein 16-Jähriger das neueste iPhone 11 braucht, weil er so tolle Fotos damit machen kann. Aber das ist ein Lifestyle und vielleicht sind wir zwar einfach zu alt, dass wir das noch kapieren. Ja, und ich meine, wir sind gleich alt, wir wissen, wir haben halt damals, wie wir einen Führerschein gemacht haben, haben uns halt so ein Opel Kadett quasi oder ein VW Golf für 2000 Euro oder 3000 Mark oder Schilling damals noch.
Was ist ein Servo?
Genau, was ist ABS? Was ja, der Schiebedach, geil. Ja, also du warst in der Ausbildung oder hast studiert und hast gesagt, okay, ich habe ein Budget von so und so viel und mit dem komme ich klar, mit diesem Budget komme ich klar. Ja. Und mit der Kohle, die ich verdiene, komme ich klar. Und das ist halt heute alles, es ist relativ einfach. Ne? Und es ist halt schon immer diese alte Problematik, dass natürlich für solche Gegenstände oder für solche Güter einfach gern mehr Geld ausgeben wird. Ich meine, ich habe auch gerne ein schönes Auto. Ich habe auch 4 Motorradl, ist auch nicht nachhaltig. Ne? Ja. Weißt schon, braucht kein Mensch, ne? Aber schön ist es halt auch. Verstehst? Ja. Ne? Und so sehen andere das wahrscheinlich mit dem Auto oder mit dem Fernseher oder mit dem Smartphone oder mit so einer Spielekonsole, weißt schon. Ist natürlich, aber das macht das Ganze undurchsichtig. Das macht, ne? Ich glaube, dass viele Leute einfach auch gar nicht mehr unter Kontrolle haben, wie viel Kohle das überhaupt benötigen oder was sie überhaupt brauchen. Nicht so.
Ja, ich hab das letzte Mal mit meinem Friseur geredet. Der hat gesagt, der hat ein Lehrlingsmädel, also eine Azubi, die hat 4 laufende Händeverträge mit 14. Ne? Was wird die verdienen? 300-400 Euro im Monat. Ja. Und das erste Handy hat sie beim Klo abgelassen, das zweite ist irgendwo verloren gegangen, gestohlen worden und immer wieder das nächste angemeldet, alles auf Lease.
Ja.
Und dann bist du 16 und gibst 300 Euro im Monat von 400 für dein Handy aus, wovon du 3 gar nicht mehr hast.
Ja. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema, wo wir vorhin schon waren. Darum bin ich ja mit diesen ganzen modernen Medien so unbewandert. Ich habe aber das große Glück, ne? Ich habe das große Glück, jetzt philosophisch schon, die Natur unterstützt mich dabei, weil da, wo ich wohne, haben wir weder Empfang noch WLAN noch sonst irgendwas. Das ist ja ganz praktisch bei uns im Restaurant. Aber du, weil wir gerade bei diesem Thema sind und wo wir den Bogen spannen können zur Gastronomie, zu uns kommen Gäste. Die haben ein halbes Jahr im Vorhinein reserviert. Ja? Mhm. Du warst auch schon bei uns mit deiner Frau. Ne?
Wunderschön.
So, du reservierst ein halbes Jahr, weil du ein halbes Jahr wartest, um im Steuer einen Platz zu bekommen. Was uns natürlich freut, was super ist für die ganze Planung, für alles. Dann kommen die, freuen sie, haben eine weite Anreise, buchen sich ein Hotel, kommen vielleicht am Vorabend schon, beziehungsweise hängen noch eine Nacht drauf, weil wenn sie aus Hamburg oder aus Berlin da sind, dann fährt man ja nicht mal schnell 600 Kilometer zum Abendessen, sag ich jetzt mal. Also ne? Oder wie ihr, seid ja aus Graz aufgekommen, das sind 6 Stunden im Auto. So, und dann, und ich liebe unsere Gäste, wir haben nur geile Gäste, das haben wir echt geschafft, dass wir uns die so, ich sage jetzt nicht erziehen, aber dass wir das wirklich hingekriegt haben, dass es eine natürliche Selektion gegeben hat, dass wir nur geile Gäste haben. Ja. Aber oftmals merke ich halt dann auch, dass wenn vor allem auch bei jüngeren Leuten, und das ist jetzt kein Vorwurf, nie was meine Gäste, dass die dann kommen und sagen, so, jetzt sind wir da, jetzt sind wir 4 Stunden gefahren und wir sind im Posthotel in Rattenberg und jetzt sind wir da und jetzt freuen wir uns schon auf den Abend und jetzt freuen wir uns auf die 8 Gänge und auf die Weinbegleitung und wie ist denn eigentlich das WLAN-Passwort? Und ich mache mir dann immer einen Spaß draus. Bei den jungen Leuten sage ich, wenn sie telefonieren müssen, haben wir Festnetz. Nein. Da sage ich, wieso wegen Telefonieren? Sage ich, ja, für was brauchen sie sonst einen Empfang? Die sind jetzt zum Essen da. Ja, ich lasse mir die Scheige. Wenn die Mama daheim auf die Kinder aufpasst und Mama ruft mal an und sagt, oh, Mama, alles klar mit den Kids, mit uns geht's toll im Stall, aber für was brauche ich ein WLAN-Passwort? Warum muss ich? Das habe ich noch nie verstanden. Das kann man mir einer erklären, der sich mit modernen Medien auskennt. Da freue ich mich schon auf die Chefs-Convention in Graz. Da sind lauter junge Leute, die können mir das mal erklären. Warum muss ich? Wenn ich in ein Restaurant gehe und 8 Gänge ist und korrespondierende Weinbegleitung dazu habe, wo sie Köche an 5 oder 6 verschiedene Posten den Arsch aufreißen, um das Essen auf den Punkt, auf den Teller so hinzukriegen, na, wo sie ein Küchenchef wirklich Ideen gemacht hat, wie die Kombination, wie diese Variation von diesen Aromen, dieses Geschmackserlebnis ist, wo sie sommelige Gedanken gemacht hat, wie dieser Wein zu dieser Aromatik passen kann, wie das Säurespiel ausgeklügelt ist, weißt du, was ich meine? Warum muss ich da reingehen? Und da muss ich als erstes einmal, bevor ich das Essen anfange, warum muss ich da mal fragen, wie ist denn das WLAN-Passwort? Da muss ich immer, wenn der Teller auf den Tisch kommt, muss ich erst einmal mein Essen fotografieren. Das habe ich noch nicht verstanden. Das muss man echt einmal ein junger Mensch erklären. Warum muss ich dann mein Essen fotografieren? Und warum muss ich dann, bevor ich mit dem Essen beginne oder mit diesem Genuss beginne, warum muss ich dann erst einmal auf Insta und auf Facebook mit meinen Freunden teilen? Also ich verstehe nicht. Warum muss ich mein Essen teilen? Ich hab, ne? Verstehst? Und das ist sowas, was in meinem Kopf noch nicht ganz funktioniert hat. Obwohl es natürlich sicherlich ist, sicherlich wichtig ist, diese ganzen modernen Medien zu nutzen. Aber ich bin da halt relativ oldschool. Wenn du
auf einem Konzert stehst, oder? Und irgendeine geile Band hörst und du schaust rund um die herum und alle 100 Leute haben das Handy in der Hand und filmen das mit, anstatt dass es dir das einfach
gibt. Ja, das ist genau, das ist das Gleiche. Haben wir ja vorhin schon definiert, ne? Ich glaube, viele Leute wissen einfach gar nicht, was Rock'n'Roll ist.
Du, zurück zu deinem zum Steuer. Ich kann mich noch erinnern, es waren die Chef-Days und der Roland Drettl hat auf der großen Bühne auf die Frage hin gesagt, was für ihn eines der genialsten Gastro-Konzepte ist und wie aus der Pistole geschossen hat, er geantwortet, was der Luki Maurer im Steuer macht, das darf ich selber auch gern machen.
Ist eigentlich schon, ein Ritterschlag. Was geht da in das ist eigentlich schon ein Ritterschlag, weil der Roland, ja, sag ich jetzt mal so, dieses Know-how und dieses Wissen und was der erlebt hat, wird keiner mehr hinkriegen. Ne? Also wirklich, wenn du die Bilderbuchkarriere nimmst, wenn es um Küche, Gastronomie und auch Weitblick geht, ist natürlich Roland Drettl einzigartig. Ja. Weißt? Der letzte Azubi der Oberschien, sage ich jetzt einmal nicht, der beim Eckart Witzig das noch gelernt hat, und dann das Kaspurs in Mallorca, dann Hangar 7, das ist ja im Endeffekt, was wir im Stall machen, ist ja eine Minimalausgabe vom Hangar 7. Ja, mit Gasköche und so. Und dann, was diese Restaurants, ich meine, wenn du das rein finanziell machen möchtest, dass du in all diesen Restaurants auf dieser ganzen Welt essen gehst, wo der Roland schon war und schon Einblicke in die Küche gehabt hat, das kannst du dir finanziell ja auch schon gar nicht leisten. Mal schnell nach Chicago zum Fliegen und beim Grand Achatz im Alinea zum Dinieren, weißt? Und deshalb freut mich das so unglaublich, dass der gesagt hat, da gefällt's mir, da zeigt er sogar die Schuhe ausziehen, weil ich fühle mich hier wie in einem Wohnzimmer. Ja. Und eigentlich ist es ein ganz einfaches Konzept. Wir haben ja diesen wahnsinnig tollen Preis, den Rolling Pin Award, letztes Jahr gewonnen, 2019.
Zu Recht,
danke. Aber mich wirklich gefreut. Du hast es mitgekriegt, ich bin normal selten nervös, ich bin eigentlich schon ein cooler, bei uns in Bayern sagt man, ein richtig abgewichster Hund, weißt schon, ich bin schon cool. Aber da war ich dann auch nochmal nervös, weil das ja was ist, was so aus dem Herzen heraus entstanden ist. Ne? Ich wollte nie Koch werden und ich wollte nie Gastronomie, weil mich das von meinen Eltern in unserem Wirtshaus, in unserem Hotel so abgeschreckt hat. Ja, dieses Geknechte, dieser aggressive Ton, dieses, weißt du schon, 12 Stunden durchbuckeln und schwitzen und immer, wenn alle anderen frei haben, musst du arbeiten und dann auf Nacht das Weißbier und dann gleich noch eins hinterher, noch eins und so diese, es ist schon eine verrückte Welt, eine verrückte Branche. Mhm. Ja, und das wollte ich nie. Aber ich habe schon immer Bock gehabt auf dieses Kreative. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir den Stall jetzt machen, und ich habe da echt Lust gehabt drauf, auf Kocher auch wieder, dann machen wir das genau so, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie es nicht sein soll. Ja? Also sprich, ohne großen Stress, ja, ohne Gäste, weißt, so spontane Walk-ins, die dann kommen und haben einen schlechten Tag gehabt und lassen das an unserem Servicepersonal aus. Und wir sind da relativ cool. Und es gibt einen Spruch, der ist prägend für mich. Ja, das hat mein Vater schon immer gesagt. Ja. Es gibt in Bayern einen großen Unterschied. Es gibt ein Wirtshaus und es gibt ein Gasthaus. Und der Unterschied ist einfach, im Wirtshaus sagt der Wirt, was Phase ist, und in einem Gasthaus sagt der Gast, was Phase ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir jetzt ein Wirtshaus. Wird schon funktionieren. Und Wirtshaus bedeutet einfach, wir machen all das, wo wir uns darüber aufregen, wo wir auf die Chefs in Graz diskutieren, wie ich schon gesagt habe, Mindestlohn, spontan Walk-ins, No-Show. Ich weiß noch, dieses Thema No-Show, das Bernhard, das begleitet uns jetzt seit 10 Jahren. Da hat schon jeder. Da hat auch Roland Trettl schon drüber, Johann Lafer schon drüber. Jeder redet über No-Show, No-Show, No-Show. Und wir haben dieses Problem tatsächlich auch gehabt am Anfang. Ja, dass wir natürlich eine ganz normale Reservierung gehabt haben bei einem Gaskochabend, wo wir den Tisch 30 Mal verkaufen hätten können. Und dann kommt der einfach nicht. Ja. Und dann rufen wir an und sagen, hey, wieso seid ihr gestern nicht gekommen? Ja, tut uns leid, sorry. Hat nicht passt. Sag ich, hat nicht passt. Wir fahren jetzt 500 Euro Umsatz wegen dir, du Vollidiot. Ja, ja, mei, dann kommen wir halt anders mal wieder, weißt du? Und wir haben das, also das haben wir als erstes straight durchgezogen. Wir haben, also jetzt nicht nur das, dass wir kein WLAN haben und dass bei uns auch kein WLAN-Passwort gibt, weil wir sagen, esst halt und telefoniert nicht, wenn schon zu uns kommt zum Essen. Ihr kommt ja nicht zum Telefonieren zu uns. Und dass wir sagen, ja, wirklich, ihr reserviert es jetzt, ne? Beispiel, im Oktober kommt der Heiko Antoniewicz als Gaskoch zu uns. Wir veröffentlichen den Termin, dann kannst du da eine Karten kaufen. Das ist wie beim Rammstein-Konzert, verstehst du? Ah, Rammstein spielt nächstes Jahr in der Olympiahalle, cool. Habe ich noch 6 Monate hier, kaufen wir jetzt eine Karten. Mit dieser Karten weiß ich, okay, ich kriege da mit Sicherheit einen Platz bei diesem Konzert. Und genauso machen wir das mit dem Restaurant. Du, und wenn der jetzt am Tag oder an dem Tag, wo das stattfindet, spontan keine Lust nicht hat, ja, diese klassische No-Show, ja, dann ist wurscht, weil ich habe meine Fixkosten gedeckelt, weil ich habe das Ticket verkauft. Dann kann der Tisch ja leer bleiben. Und das haben wir als erstes extrem straight durchgezogen. Du reservierst bei uns, dann kriegst du eine Rechnung. Ist die Rechnung bezahlt? Ist die Rechnung bezahlt? Ist das gültig? Und wir haben natürlich auch schon den Umstand gehabt, sage ich mal, dass dann jetzt jemand spontan nicht gekannt hat, weil er einen Todesfall gehabt hat. Höhere Gewalt sagen wir ja nicht. Weißt du, was ich meine? Aber dann gibt er die Karten weiter, verkauft es weiter oder verschenkt es weiter, aber er bleibt nicht einfach nur daheim. Und ich meine, gerade wir bei euch zum Beispiel in Salzburg zur Festspielzeit, da haben ja manche Leute in 3 Restaurants zeitgleich reserviert vorher und haben dann an dem Tag erst entschieden, in welches Restaurant sie jetzt gingen, auf was sie gelüstet haben oder was sie jetzt lüstet. Ja. Ja. Und die anderen zwei sind nicht label im Mund. Und das ist zum Beispiel eins dieser Riesenthemen, ja. Dieses No-Show-Thema. Du, da bist eigentlich gleich fertig. Reservierung. Und bei der Reservierung gleich abbuchen. Und schau, die Hotels machen es ja so. Check keinen in einem Motel One ein, dann ziehst du die Kreditkarten durch, und fertig, ja. Ne? Und das ist, glaube ich, schon mal sehr, 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 sehr wichtig. Und dann natürlich machen wir auch nichts mit Electronic Cash, mit Kreditkarten. Weißt, ich erkläre das unsere Gäste immer so, wie vor allem mit dem Telefonieren, wo die dann sagen, ja, wie ist das WLAN-Passwort? Sag ich, wieso? Wen musst du anrufen? Wenn du schnell heim telefonieren musst, dann kannst du fahren. Und genauso ist, wenn Gäste dann zu uns kommen, haben wir ein halbes Jahr, also am Anfang war das, mittlerweile ist es nicht mehr so, ne? Weil, weißt schon, können wir mit EC-Karte bezahlen? Weil die haben ja, also das Ticket kaufen die, aber die Begleitung, die können die vor Ort wählen, jetzt alkoholisch, mit oder ohne. Mhm. Und dann sage ich, können wir mit der EC-Karte bezahlen? Also dann denke ich mir, Mann, ihr habt doch jetzt so halbes Jahr gewusst, dass es zum Essen kommt, wieso habt ihr kein Geld mitgenommen? Und dadurch, dass wir kein gescheites Internet haben oder kein gescheites WLAN, wir kannten gar kein Cashless-System machen. Ja, und ich sage dann immer, ja, wir haben eine Raiffeisenbank in Mosbach, da können wir kurz rüberfahren, die haben einen Geldautomaten. Und dann lachen die Leute oder haben die Leute am Anfang gelacht und haben gedacht, hey, der verarscht uns jetzt. Aber das ist halt so. Ne? Und es geht ja ganz gut ohne irgendwie. Ich weiß, ich gehe da zum Essen hin, reserviere mir ein Ticket, das bezahle ich. Ne? Und dann gehe ich da hin, nehme mir ein paar Mark oder ein paar Euros mit, weil ich weiß, ich werde ja da was verzechen. Und dann habe ich einen schönen Tag und kann dabei leider nicht telefonieren. Gut, da muss man leben damit. Und es gibt kein San Pellegrino-Wasser von Nestlé. Aber ansonsten
ist es. Ist es ein bisschen so wie der Spruch, wie man sich bettet, so liegt man, dass viele Gastronomen auch sagen, ja, das traue ich mir nicht zu machen, weil dann bleiben die Gäste fern, dass man da einfach einmal sagen muss, ich ziehe das jetzt
ja,
so durch.
Ich habe da mit meiner Mama habe ich da schon immer gekämpft. Ja. Meine Mama ist eine super Gastronomin, eine Vollblut-Gastronomin. Wenn du im Lexikon noch die perfekte Wirtin suchst, dann siehst du meine Mama. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich daheim gekocht habe, so nach der Ausbildung mit 18 war ich, ja, haben wir, kennst du Maggi? Ja, klar kennst du Maggi, ne? Die deutsche Sojasauce, ne? Sag jetzt einmal. Weißt schon, das
in jede Suppen
überall. Ja, das ist nur deutsche Umami, ne? Kann man keiner erzählen, dass das jetzt schlecht ist, weil man nicht weiß, was drin ist. Das ist Umami. Und jetzt pass auf jeden Fall, ich habe natürlich in einem Top-Restaurant gelernt, in einem super, super, super Restaurant gelernt. Und habe, da war natürlich Maggi verpönt. Und wir haben ja daheim ein Wirtshaus gehabt. Und viele Leute haben halt gesagt, wenn sie Suppen gekriegt haben, oder auch bei einer Salz, haben sie Maggi, also Speisewürze, weiß ich nicht. Ist ja früher so wie der Süßstoff am Tisch zum Teil durchgestanden, ne? Feine Speisewürze. Ja, bei der Menage, ja. Und dann haben wir das immer gehabt, dann hat die Bedienung das halt gebracht, ne? Ich habe dann in meiner jungen Zeit als aufstrebender Spitzenkoch gesagt, so einen Scheiß gibt's bei uns nicht mehr, so einen Kack, das machen wir nicht. Und wir kennen Kocher und das ist eine Beleidigung für einen Koch. Stimmt ja irgendwo. Weißt, heim als Unternehmer sehe ich das ein bisschen relaxter. Weißt, heim gibt's Spitzenküche mit 3 Sterne, die benutzen 4 verschiedene Sojasoßen in einem Gericht. Aus Japan, aus Korea, aus Thailand, da war es auch kein altes Sau, was da drin ist. Was, ne? Ob das aus genveränderten Soja hergestellt wird oder ob da Geschmacksverstärker drin sind, ist wurscht, weil es ist eine alte japanische Sojasauce. Und drum, ich sage, da bin ich heute auch ein bisschen abgewichster. Wenn der Gast, wenn dem das schmeckt und wenn der das haben will, dann soll er es doch so haben. Und wenn halt einer ein warmes Bier trinken will, dann soll er ein warmes Bier trinken. Und wenn sich halt einer ein richtig schöner Wein spritzt mit Wasser und sich eine Schale draus macht, soll er das machen. Auf was ich aber zurückkommen muss, ich schweife immer so aus. Was kannst du deine Gäste natürlich ziehen und erziehen? Und das haben wir auch gemacht. Ich weiß noch, ganz am Anfang ist einmal einer gekommen und hat bei uns einen Lugana bestellt. Wir haben einen Weinkeller mit 400 Positionen. Ne? Der wird betreut von mir, der wird betreut von der Martina Schirer, die ist Diplom-Sommeliere, der wird betreut vom Justin Leone, also der hat auch einen großen Einfluss auf unser Weinsortiment und so. Und ich selber finde Lugana scheiße und ich mag den nicht und den haben wir halt einfach nicht. Dafür haben wir 250 andere Weißweine, ja. Und dann ist ein Gast gekommen, das ist eine schöne Anekdote, ist ein Gast gekommen und sagt, ich hätte gerne Lugana, sage ich, tut uns leid, haben wir nicht, aber wir haben bestimmt was Ähnliches, was in der Aromatik mindestens genauso, wenn nicht besser ist. Und dann hat er gesagt, was ist denn das für ein Bumsbude, da gibt es nicht einmal einen Lugana. Sag ich, haben wir halt einfach nicht. Ja? Und dann sagt er, wie kann denn das sein, dass es es hier nicht gibt? Sag ich, er weiß es halt nicht gibt. Wir haben das, was wir haben, also zum Thema Gäste erziehen. Ne? Ich kann doch nicht für jeden seine Spinnerei immer alles irgendwie da haben. So, und dann habe ich gesagt, fahr doch auch nicht durch den McDonald's, durch den Eat and Drive und bestell mir einen Big Mac, eine Pommes und eine Flasche Chateau Petrus. Dann werden die eine geile Aktion eigentlich. Ne? Dann werden die sagen, tut uns leid, haben wir nicht. Wir haben gar keinen Alkohol. Da kann ich doch auch nicht sagen, was ist denn das für eine Bumsbude hier? Weil ich vorher darauf einstellen muss oder sollte, wo gehe ich hin, was erwartet mich. Und das ist ja das, was viele Gastronomen freuen würde, wenn man sich einfach einmal, wenn sie die Leute damit auseinandersetzen, wo sie überhaupt hingehen, was sie die Gastronomie da dabei gedacht hat. Und wenn zu uns einer kommt, der weiß ja, was ihn erwartet, Gott sei Dank. Ja? Der weiß, ey, da nehme ich jetzt ein paar, da muss ich ein bisschen ein Bargeld mitnehmen, am besten. Und da kriege ich keinen Lugan, kann ich mit IC-Karten zahlen. Aber da, ne? Aber natürlich sind wir jetzt eine total autarke Punks, die sagen, hey, scheiß auf alles andere. Ich meine, wenn ein Gast zu uns kommt und sagt, ich mag kein Tatar und jetzt Fleisch gern durch, weil ich schwanger bin, dann sagen wir nicht, okay, dann kommst du wieder, wenn dein Kind auf der Welt ist. So krass sind wir nicht. Weißt, oder wenn jetzt einer ein Problem hat mit Allergene oder mit einer Unverträglichkeit, dann versuchen wir das schon sag ich mal, umzusetzen. Aber ein jüngstes Beispiel, kommt ein Gast und bestellt eine Cola Light. Sag ich, wir haben keine Cola. Wir haben keine Coca-Cola und wir haben auch keine Coca-Cola Light. Haben wir nicht. Ja, was soll ich sagen? Sag ich, was soll denn das? Haben wir halt nicht. Sag ich, wir haben Wasser und wir können da Apfelschorle mixen oder trinken halt ein Bier. Das tut er gut. Und, oder trink ein Glas Wein. Das entspannt dich gleich schon mal. Ne? Und wenn du noch am dritten Glas Wein hast, ganz vergessen, dass du eigentlich ein Cola Light willst. Glaubt man's. Und das ist einmal so dieser Standard. Weißt? Und das ist einmal so ein Druck, dass jeder immer meint, man muss alles haben für jeden Gast und immer alles und immer alles. Und im Gegenzug sind die Leute, die sich dann beschweren, das sind dann die, die da erzählen, du, musst du dir vorstellen, in meinem letzten Italienurlaub, da waren wir auf so einer Finca, da gab's nur Tomaten, Oliven und Chianti. Da brauchst du gar nicht mehr. Weißt du, dann denken wir, ja, okay, weißt du, genau. Eine Fresse, ich kann es gar nicht mehr. Oder bei unserem letzten Südtirol-Urlaub, wir haben nur Speck und einen schönen Rotwein und Schüttelbrot. Mehr brauchst du da gar nicht. Ganz reduktiv. Aber bei uns brauchen es alles. Ein Cola und ein Schweppes und ein Ginger und ein Bin, bum, 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 bum. Und ich glaube, man muss das einfach so sagen, gibt es bei uns nicht. Fertig aus. Bei McDonald's gibt es auch keinen Chateau Petrus. Ja, und bei uns gibt es halt kein Cola Light. So einfach ist es.
Ja. Straight.
Ja. Du, wie gesagt, es ist ein Wirtshaus. Ich bin der Wirt, ich bin der Präsident von dem Club. Also kann ich doch auch wohl meine eigenen Regularien aufstellen. Und wem es nicht gefällt, der braucht ja nicht kommen. Wenn jetzt einer sagt, da gehe ich nicht hin, da gibt es kein Cola Light, dann muss er halt daheim bleiben. Ne? Oder er nimmt sich Cola Light mit und versteckt es im Auto und geht zwischendurch schnell raus und trinkt den Schluck.
Es war mal. Jetzt wissen ja die wenigsten, dass du ja vor langer Zeit einmal sehr in deinem Leben kämpfen musstest aufgrund einer schweren Krankheit. Inwiefern hat dir das persönlich und beruflich geprägt und Dinge vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht gerückt?
Naja, das ist eine Frage, die wird mir auch öfter gestellt, weil das weiß man ja mittlerweile. Ich bin mit 20 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und habe 8 Chemotherapien gemacht. War fast tot und habe mich dann wieder aufgerappelt, weil mit 20 will ja keiner sterben. Ja, da gibt es ja diesen Spruch, wenn du wüsstest, dass morgen dein letzter Tag wäre, was würdest du machen? Oder lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Ne? Wenn ich jeden Tag so gelebt hätte, als wäre es mein letzter, dann war ich pleite und da im Nass sitzen. Aber im Endeffekt ist es halt einfach eine andere Denke. Corona ist ja auch ähnlich. Das legt ja immer einen Schalter in dir frei. Solange du in deinem Strudel drin bist und solange du in deinem Tunnel drin bist und solange du damit erfolgreich bist, machst du dir über manche Dinge gar keine Gedanken. Aber wenn du auf einmal Zeit hast, und das war eigentlich das ganze Positive an diesem scheiß Krebs, ich habe einfach Zeit gehabt. Ich hab nichts arbeiten können, nicht weil ich nicht wollte, aber ich habe einfach nicht Kind. Ich habe Zeit gehabt, aber das Hirn arbeitet ja trotzdem, weißt? Und du machst dir einfach Gedanken. Was wäre, wenn und wie soll es weitergehen? Und muss ich auch sagen, hätte ich diese Krankheit nicht gehabt, weil ich halt nicht mehr in der Gastronomie, hätte ich diese Krankheit nicht gehabt, hätte ich nie den Stefan Marquardt kennengelernt. Weil mit Sicherheit mit meiner Frau nicht mehr zusammen, weil so eine Situation, die schweißt dich natürlich unglaublich zusammen. Das ist nochmal was anderes, wie so eine kleine Krise, sondern das ist wirklich ein Problem. Und wenn du so ein Problem gemeinsam meisterst, dann weißt du erst einmal, was du an deinem Partner hast. Also, so gesehen war es sowohl für meine Karriere, als auch für meine Ehe, als auch für meine Zukunft sehr, sehr hilfreich, obwohl es sehr, sehr schmerzhaft und natürlich schlecht war. Aber ja, ich sag mal so, auch für dieses Unternehmertum, weißt, ganz einfach, wenn zu mir manche Leute sagen, hey, was hast du jetzt im Westcott im Stall? Sag ich, ja, haben wir jetzt 1,4 Millionen Euro investiert. Boah, so viel, hast du keine Angst? Sag ich, ja, was soll ich Angst haben? Jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass du Insolvenz meldest oder dass du pleite gehst. Ne? Da ist noch keiner gestorben. Weißt du, was ich meine? Ja, bitte. Weißt du, was ich meine? Also, was ist jetzt das Problem? Wenn ich eine schwere Diagnose kriege, dass ich einen Hirntumor habe oder irgendeinen Krebs oder irgendeine andere fürchterliche Krankheit, das ist ein Problem. Ja? Keine Ahnung. Oder wenn ich Querschnitt kriege, das sind Probleme. Ja? Und ich glaube, das war das, was ich damals gelernt habe, aus dieser Erfahrung, aus dieser Krankheit heraus, dass die wahren Probleme, die wirklich schlimmen Probleme, nicht ist, weil man zu wenig Kohle verdient oder weil das Geschäft nicht läuft. Und weil man zu viel Angst hat oder zu sicher ist. Und ich muss echt sagen, unternehmerisch zumindest, weil du einleitend gesagt hast, ich bin so authentisch. Ja, was soll ich machen? Ich kann ja nicht aus meiner Haut raus sein. Ich kann ja nur authentisch sein. Wenn ich authentisch bin, brauche ich mich nicht verstellen. Wenn er mich nicht verstellen, muss er mir keine Mühe geben. Ja. Und, ja. Und wenn's einen, wenn das, dieses System jemandem gefällt, auch die Gastronomie, die wir machen, oder die Art, die du an dir hast, dann wirst du damit auch erfolgreich sein. Und das habe ich eigentlich schon durch diese Krankheit gelernt. Ein Selbstbewusstsein, dass man sich nicht mehr für jeden verstellen muss, sondern dass man in allererster Linie das machen muss, an das man selber glaubt.
Ja, und das passiert bei euch. Es ist ja nicht nur bei dir, wenn man im Steu ist, du nennst sie ja liebevoll deine Steukinder, ja. deine ganzen Mitarbeiter, es lebt ja wirklich jeder dieses einzigartige Konzept mit, obwohl sie ja nicht permanent bei dir sind. Ne?
Ja, nicht alle. Wir haben natürlich schon viel festgestellt. Ich habe jetzt wieder momentan das unfassbarste Küchenteam aller Zeiten, muss ich echt sagen. Ja. Mhm. Also ich habe den Stefan Lemberger, der ist seit 6 Jahren jetzt bei uns, der hat sich aber mittlerweile selbstständig gemacht, hat im elterlichen Betrieb richtig Vollgas geben. Dann haben wir einen neuen Küchenchef, der Julian, der war vorher beim Stefan Brandl, Sterne-Restaurant. Es ist eine unglaubliche Bereicherung. Die Eva ist bei uns, die war vorher beim Bobby Breuer, kommt aus der Region und war bei The Taste bis im Finale und so. Kommt aber aus der Region und die kochen halt einfach und die haben halt von mir, und das ist auch was ich beim Stefan gelernt habe, die haben die nötige Freiheit, die wissen zwar klar, es ist ein Lucky Size Style, es ist ein Lucky Size Stilistik, ja, aber ich sag zu denen ja, jetzt kochen wir eine geile Jus und machen wir eine geile Portweinsauce oder kochen wir eine geile Hummersauce oder kochen wir das und das und das und das und sag denen dann nicht genau, wie sie es machen müssen, sondern lasse die nötige Freiheit. Und nur so kann man wachsen und nur so kann man das zum großen Ganzen bringen. Der Steu, ich bin der Patron und ich bin der kreative Kopf hinter dem. Ne? Und es ist überall, und meine Frau, obwohl man meine Frau eigentlich nicht sieht, aber in jedem Detail, in jeder Blumenvase, ich sage ja, in jeder Rollen Klopapier ist dieser kreative Input von meiner Frau drin. Ja, also dieser Style, das ist nicht allein meins. Also das ist schon so ein großen Anteil von der Steffi. Aber dass das Ganze so wird, wie es wirkt, es ist im Endeffekt, es ist ein Theater, es ist eine Inszenierung. Ja? Und diese Inszenierung funktioniert nur dann gut, wenn wir jetzt von einer Oper sprechen, wenn sowohl die Musiker gut sind, als auch die Schauspieler. Und die Musiker sind in dem Fall die Köche und die Schauspieler von dieser Oper ist in dem Fall der Service. Das, was man sieht. Das eine ist das, was man hört und schmeckt und das andere ist das, was man sieht und spürt. Und wenn das Ganze nur in einem tollen Ambiente ist, mit einer tollen Kulisse oder einer tollen, mit einer tollen Kulisse, in einer tollen Umgebung, dann wird das Ganze zu was richtig Guten. Und ich glaube, so muss man das auch empfinden im Stall. Ja, dass das wirklich wie ein Opern- oder Konzertbesuch ist. Ja, dass es ein stimmiges ist. Es geht nicht nur um die 8 Gänge, die da am Teller sind. Weil wenn der Service schlecht ist, oder das Licht schlecht, oder die Lautstärke zu laut, oder das ganze Grundfeeling, dann ist es nicht so. Da habe ich das sehr, sehr große Glück, dass ich top Leute habe im Service, die Christine, meine Servicechefin, dass ich da wirklich unglaublich gute Leute habe, die das mit uns, also mit meiner Frau und mit mir, also die das mit uns umsetzen. Und jeder in seinem Gewerk. Und das ist vielleicht auch noch was man immer sagt, weißt, wir haben, das hat der Roland Rettel gesagt, wir haben die best angezogenste Spüle, die er jemals gesehen hat. Ja, also und bei uns ist das nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben ja gewisse Hierarchie. Klar, ich bin der Ober-August, das weiß man ja. Und der Patrone, der Gastgeber. Aber bei uns ist jedes Gewerk zählt gleich. Ne? Also wir haben nicht einen Restaurantleiter und einen zweiten und einen dritten und einen vierten, klar. Ja, wir haben im Restaurant die Christine, die hat den Hut auf, aber alle anderen sind gleich und jeder kann alles machen und unsere wichtigsten Mitarbeiter sind definitiv in der Spüle. Ja? Also, definitiv. Ne? Also wenn wir 50 Gäste haben mit 10 Gänge, dann ballern die mal 500 Teller durch. Ne? Und weißt du, so, und ich glaube, jeder ist sich bewusst und jeder hat die Wertschätzung vom anderen sein Gewerk. Ne? Bei uns ist es jetzt nicht so, dass der coole Koch, der das Fleisch brot, weil das Fleisch ist teuer. Und der zweitcoolste ist der, was einen Fisch macht, weil der Fisch ist auch teuer. Und der Patis ist eh bloß ein Zuckerschwuchtel, weißt. Und diese alte Hierarchie, wie es halt früher war, ne? Und der andere mit dir ist eh der Trottel, ne? Der muss am meisten machen und darf mit den unschönsten Lebensmitteln arbeiten. Sondern bei uns darf jeder alles machen und alles zusammen in einem Team. Und ich glaube, das spürt man. Also zumindest sagen wir es unsere Gäste, dass man das spürt.
Also das kann ich nur bezeugen. Es ist ja auch super transparent bei euch. Und das dass eines der schönsten Dinge ist, dass man sich dort auch frei und selbstbestimmt bewegen kann. Es ist nicht diese oft gewohnte Steife, man bewegt die Gabel 3 Millimeter nach links und schon kommt der Pinguin und rückt sie wieder 3 Millimeter nach rechts.
Aber das ist allgemein besser.
Also ja, das stimmt. Also das, die ganze Etepetetheit lässt ein bisschen nach. Also wer die Chance hat, die Zeit hat, unbedingt beim Luki im Stall vorbeischauen. Wer ist der nächste Gastkoch? Wo kann
der nächste Gastkoch ist der Franz Keller. Witzigerweise. Das wird geil.
Also unbedingt ein Hell.
Franz Keller ist leider schon ausgebucht, aber wir haben, also wo sie verraten darf für nächstes Jahr, der Richard Rauch aus Österreich wird zu uns kommen. Ja, also Nose to Tail Man to Nose to Tail Man, sage ich jetzt einfach einmal. Der steht ja in Österreich auch für diese Nose to Tail Bewegung und ganzheitliche Verarbeitung. Kommt aus dem Wirtshaus, also ist eigentlich relativ
Ding. Ja. Sehr viel Parallelen.
Genau, dann der Heiko Antoniewicz ist demnächst bei uns. Christoph Brandt macht mit mir zusammen was, wo es auch das Thema Musik ein bisschen bespielt wird. Und nächstes Jahr kommt der Thomas Bühner, der war dieses Jahr bei uns. Thomas Bühner, Hans Neuner und mal schauen wir mal, vielleicht kommt der Roland Rettl mal wieder vorbei. Ne? Tim Melzer war letztens erst bei uns und ansonsten, wir kochen ja auch ganz gut. Ne? Man braucht nicht unbedingt einen Gastkoch, sondern wir haben ein Special, ne? Also wo es natürlich um Beef geht, wo das beste Fleisch der Welt, so nennen wir das, ne? Also die besten Fleischsorten, Rassen aus aller Welt in 10 Gänge komponieren und dazu halt mein guter Freund Justin Leone, der halt die Weine dazu macht. Und das ist, weil wir es vorhin schon gehabt haben, das ist wirklich Rock'n'Roll. Also wenn einer mal sehen will, was Rock'n'Roll ist, dann muss er da vorbeikommen. Und dann kann er mit reden.
Wenn er es überlebt.
Genau. Der kann sich auf jeden Fall 2. Urlaub hinterher reinschreiben. Das schon.
Er kann irgendwo auf Kur gehen. Luki, ich habe abschließend, habe ich noch, was man neudeutsch einen Word-Rap nennt. Sprich, kurze Fragen, auf die du einfach das erstbeste antwortest, was dir einfällt.
Bin gespannt.
Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit?
Ja, mit irgendeinem AfD-Arschloch.
Gibt's einen Haufen. 3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest.
Meine Frau. Ein Getränkegutschein, meine Frau, Gitarre und irgendwas mit Alkohol.
In einem großen
Kanister. Ja.
Dein Lieblingsrestaurant?
Countries.
Als Kind wollte ich werden. Deine Henkersmahlzeit.
Ein Sulz mit einer Semmel und einer Flasche Chateau Petrus.
Von McDonald's. Du kannst nicht leben ohne
Musik.
Die wichtigste Erfindung der Menschheit. Was hast du immer im Kühlschrank?
Bier.
Vielleicht ist das beim nächsten Mal wieder die Antwort. Daran wird sich die Menschheit an dich erinnern.
Keine Ahnung, weil Musik ist nicht. Keine Ahnung. Daran wird sich die Menschheit an mich erinnern. Stoll.
Das letzte Mal peinlich war dir?
Boah, muss ich mal überlegen. Schon lang nichts mehr. lass mal überlegen. Wordrap, ne? Nicht Überlegungs. Wordrap, das letzte Mal peinlich war mir. Keine Ahnung, was nochmal. Schon lang nichts mehr.
Nichts. Dieses Gastro-Konzept hätte ich gerne selbst eröffnet.
Das Gastro-Konzept hätte ich gerne selbst eröffnet. Hangar 7.
Das war's schon mit dem Wordrap. Lieber Luki, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie immer war es ein sehr illustrer Plausch mit dir. Für alle, die Chance haben möchten, unbedingt beim Luki vorbeischauen, ob mit oder ohne Gastkoch. Es ist wirklich eins der spektakulärsten Gastro-Konzepte, die man besuchen kann und vor allem eins der authentisch und gemütlichsten.
Das hört man gerne, das freut mich, danke.
Ja. Und wir sehen uns bestimmt auch bei den nächsten Chef-Days.
Ich bin bei den Chef-Days, heißt es ja nicht mehr, Bernhard, das muss ich doch dir nicht sagen.
Rolling Pin Convention, man muss ja die langsam dran
gewinnen. Also ich bin bei beiden Rolling Pin Conventions vormals Chef-Days dabei, in Graz und auch in Berlin. Und aber du bist ja dieses Jahr auch noch bei uns im Restaurant, hoffe ich. Also, da hat mich freuen, wenn du wieder mal
mit Sicherheit. Kannst. Ja. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Ja. Gut. Ja, wunderbar.
Danke.
Danke euch. Ja. Macht es gut, ne? Und bleibt tapfer. Und wie sagt der Rock'n'Roller? Let the devil fire fucking burn.
Ja. Let it burn.
Okidoki. Also, macht es gut. Ciao.
Ciao.